Wie sollte man als Anleger mit der hohen Bewertung vieler Aktien umgehen? Etwa in puncto Schiller-KGV oder dem Kurs-Buchwert-Verhältnis? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 30. März 2024. Heute geht es um die hohe Bewertung vieler Aktien. Zuerst werde ich darüber sprechen, wie hoch die Bewertungen derzeit genau sind. Dann werde ich erklären, warum das ein Problem sein kann. Und am Schluss werde ich sagen, was man da als passiver ETF-Anleger dagegen tun kann. Also zuerst mal ein paar Worte vorweg, wie hoch Aktien derzeit genau bewertet sind. Also eine bekannte Bewertungszahl, um eben einzuschätzen, ob die Aktienmärkte eher hoch stehen oder gering stehen, ist das sogenannte Schiller-KGV. Das wurde von dem Nobelpreisträger Robert Schiller entwickelt, geht aber ursprünglich auf den Value-Investor Benjamin Graham zurück. Das ist eine Bewertungskennzahl, die auf dem traditionellen Kurs-Gewinn-Verhältnis fußt, also dem Verhältnis aus dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Gewinn pro Aktie eines Unternehmens. Und der Kurs der Aktie und die Gewinne werden dann jeweils um die Inflation bereinigt und bei den Gewinnen nimmt man dann auch einen Durchschnitt aus den Unternehmensgewinnen der letzten 10 Jahre. Und so hat man dann das Schiller-KGV. Also das Schiller-KGV ist dann der inflationsbereinigte Aktienkurs geteilt durch den inflationsbereinigten durchschnittlichen Gewinn pro Aktie der vergangenen 10 Jahre. Und da ist es generell so, dass ein Schiller-KGV von 15 bis 20 als durchschnittlich gilt, ein Schiller-KGV von 20 bis 25 als leicht teuer, dann ein Schiller-KGV von 25 bis 30 als teuer. Und wenn es über 30 liegt, dann gilt eine Aktie als sehr teuer. Zum 31. Januar 2024 war es so, dass die USA sehr teuer waren. Da war das Schiller-KGV von US-Aktien bei 32. Außerdem waren noch sehr teuer indische Aktien. Da war das Schiller-KGV bei 36 und niederländische Aktien. Da war es bei 35. Deutsche Aktien waren hingegen eher durchschnittlich bewertet mit 19,5. Schaut man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis an zum 29. Februar 2024, dann ist es dort generell so, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 bis 18 als durchschnittlich gilt im langfristigen historischen Vergleich. Und beim MSCI World ist es derzeit so, dass das KGV aber bei 22 liegt. Beim MSCI All Countries World IMI, also der Index, der 99% der Aktienmärkte aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, da liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 21 und beim DAX lag sogar nur bei 12,6. Also man sieht auch hier, die deutschen Aktien sind gar nicht so hoch bewertet. Und guckt man dann auch noch auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das ist auch noch eine wichtige Bewertungskennzahl, um einzuschätzen, ob Aktien eher teuer oder günstig sind. Da war es so, im langfristigen Mittel lag das Kurs-Buchwert-Verhältnis ungefähr bei 2. Und am 29. Februar 2024 war es aber so, dass der MSCI World da bei 3,3 lag. Und der MSCI All Countries World IMI bei 2,8 und der DAX wiederum bei 1,4. Also man kann hier schon mal festhalten, dass der Weltaktienmarkt jetzt nicht sehr teuer ist, aber vielleicht leicht teuer, leicht über dem historischen Schnitt. USA-Aktien sind hingegen sehr teuer und deutsche Aktien sind sogar eher durchschnittlich oder sogar günstig bewertet. Wo liegt nun das Problem bei diesen hohen Bewertungen? Also es ist ja bekannt, dass gerade US-Aktien sehr hoch in ETFs gewichtet sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen ETF kaufe, dann kaufe ich sehr viele teure Aktien. Und das kann dann eben zu einem Problem werden, weil es sich in den historischen Daten eben zeigt, dass die Aktien mit hohem Schiller-KGV oder mit hohem Kurs-Buchwert-Verhältnis in Zukunft eher meistens schlechter rentieren auf lange Sicht. Etwa untersuchte der Portfolio-Manager Norbert Keimling des Schiller-KGV und des KBV in einer Untersuchung aus dem Jahr 2016. Die Untersuchung trug den Titel Predicting Stock Market Returns Using the Shiller Cape – An Improvement Towards Traditional Value Indicators? Keimling untersuchte Daten aus 17 Ländern von 1979 bis 2015 und er untersuchte für die USA außerdem dann noch Daten über den S&P 500 seit dem Jahr 1881. Also der S&P 500 ist ein US-Aktienindex, bestehend aus den 500 größten US-Aktiengesellschaften. Und das Ergebnis dieser Untersuchung war dann, dass auf ein hohes Schiller-KGV und ein hohes Kurs-Buchwert-Verhältnis in allen Ländern dann in den darauffolgenden 10 bis 15 Jahren relativ geringe inflationsbereinigte Renditen folgten. Etwa war es bei einem Schiller-KGV unter 15 so, dass in jedem Land dann die Rendite in den darauffolgenden 10 bis 15 Jahren im Schnitt höher war, als wenn das KGV, das Schiller-KGV über 25 lag. Die einzige Ausnahme von den 17 Ländern war Dänemark. Um euch da mal ein paar konkrete Zahlen zu geben für alle Länder im Schnitt. Wenn da das Schiller-KGV über 30 lag, dann war das so, dass die inflationsbereinigte Rendite der Aktien in den darauffolgenden 10 bis 15 Jahren im Schnitt nur noch bei 0,5% pro Jahr lag. Das heißt, man konnte mit Aktien eigentlich gerade nur noch einen Inflationsausgleich erzielen, wenn das Schiller-KGV sehr hoch war. Wenn die Aktien teuer waren, also wenn das Schiller-KGV zwischen 25 und 30 lag, dann lag die inflationsbereinigte Rendite bei 4,1%. Wenn das Schiller-KGV hingegen zwischen 10 und 15 lag, also leicht unterdurchschnittlich, dann folgte auf in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine inflationsbereinigte Rendite von 8,7%. Und wenn das Schiller-KGV sogar sehr gering war, also unter 10, dann lag die inflationsbereinigte Rendite über alle Länder hinweg sogar bei 11,7%. Und es war dann laut der Studie auch nicht nur so, dass man mit dem Schiller-KGV die Rendite voraussagen konnte, sondern auch das Risiko. Keimling hat sich da auch die Maximum Drawdowns angeguckt, die nach einem Schiller-KGV folgten. Und zwar in den nächsten 3 Jahren und in den nächsten 15 Jahren. Bei einem Schiller-KGV über 30 war es so, dass die Werteinbrüche dann in den darauffolgenden 3 und 15 Jahren deutlich höher waren. Wenn das Schiller-KGV über 30 lag, dann war der maximale Wertverlust in den darauffolgenden 3 Jahren 77% im schlimmsten Fall. Und im Durchschnitt lag der maximale Wertverlust in den darauffolgenden 3 Jahren bei 29%. Und in den darauffolgenden 15 Jahren bei 40%. Aber im allerschlimmsten Fall war es eben so, dass es sogar einmal dann 77% Verlust waren. Wenn man hingegen dann auf den Schiller-KGV von 10 bis 15 guckt, dann war es da so, dass der maximale Wertverlust im schlimmsten Fall einmal 64% betrug in den darauffolgenden 3 Jahren, nachdem eben das Schiller-KGV zwischen 10 und 15 lag und im Durchschnitt lag der maximale Wertverlust aber nur bei 9% in den darauffolgenden Jahren und in den darauffolgenden 15 Jahren nur bei 11%. Das heißt, man sieht auch hier ziemlich eindeutig, je höher dieses Schiller-KGV, desto höher im Schnitt der Wertverlust, den man dann maximal danach hat in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Ein ähnlicher Zusammenhang konnte man auch beim KBV in puncto maximalem Wertverlust und Rendite beobachten. Keimling folgert daher in der Studie, dass das Schiller-KGV und das Kurs-Buchwert-Verhältnis eine sehr hohe Vorhersagekraft haben, Was sollte man nun dagegen tun, beziehungsweise sollte man nun etwas dagegen tun, dass jetzt zum Beispiel in ETFs so viele Aktien mit hohem Schiller-KGV sind und mit hohem Kurs-Buchwert-Verhältnis? Dass man also, wenn man jetzt zum Beispiel ein MSCI World ETF kauft, wo 70% USA-Aktien drin sind, dass man da dann relativ viele teure Aktien kauft, die womöglich eine relativ schlechte Wertentwicklungsaussicht in den kommenden Jahren haben. Sollte man da jetzt vielleicht dann lieber umschichten in andere Aktienmärkte? Also meine Meinung ist, ich würde das Portfolio jetzt nicht allein aufgrund der hohen Bewertungen restrukturieren. Wenn man jetzt zum Beispiel schon eine feste Strategie verfolgt und zum Beispiel schon seit 5 Jahren in den Vanguard FTSE All World investiert, dann würde ich jetzt nicht dazu raten, zum Beispiel jetzt verstärkt in europäische Aktien statt USA-Aktien zu investieren, weil die derzeit günstiger sind. Ich glaube, dass für eine Portfolio-Restrukturierung andere, gewichtigere Argumente sprechen sollten, aber jetzt nicht nur das hohe Bewertungsniveau, als zum Beispiel, wenn ich meine Risikotoleranz falsch eingeschätzt habe oder sich meine Lebenssituation grundlegend verändert hat. Ich würde im Moment da das Portfolio nicht umbauen. Und ja, ich werde mal 5 Gründe nennen, warum ich eben davon eine Portfolio-Restrukturierung absehen würde und dann am Schluss nochmal kurz erklären, wann ich dennoch vielleicht die Bewertungen berücksichtigen würde im Portfolio. Also der erste Grund ist, dass dieses Schiller-KGV kein Timing-Signal ist. Also ich kann aus dem Schiller-KGV nicht klar ableiten, wann ich Aktien kaufen sollte oder wann ich Aktien verkaufen sollte. Es ist nur eine Bewertungskennzahl, die mir eben Aufschluss darüber gibt, wie hoch Aktien derzeit eben gerade im Vergleich zu anderen historischen Zeiten bewertet sind. Aber ja, daraus wirklich eine konkrete Strategie abzuleiten, funktioniert eben nicht. Man kann nämlich einfach nicht wissen, ob der Markt vielleicht nicht doch noch 5 oder 10 Jahre sehr gut läuft, ob vielleicht zum Beispiel US-Tech-Aktien jetzt noch weiter 5 oder 10 Jahre extrem hohe Renditen abwerfen. Wenn man da jetzt dann vorzeitig rausgeht, dann würde man diese Renditen verpassen und ja am Ende dann schlechter fahren. Etwa war es schon 2018 zum Beispiel so, dass USA-Aktien sehr teuer waren mit einem KGV von über 23. Aber seither waren es dennoch die USA-Aktien, die eben sehr gut gelaufen sind. Und auch in der Vergangenheit gab es das schon öfters, dass Märkte sehr hoch bewertet waren und dann dennoch noch gut liefen. Also zum Beispiel gab es die Ölfirmen, die mal sehr gut liefen, oder die Internetfirmen bis Anfang der 2000er. Und es war zwar dann bislang immer so, dass irgendwann diese Bewertungen dann auch wieder runtergingen. Also es gab dann immer Leute, die behauptet haben, this time it's different. Also dieses Mal werden die Bewertungen immer weiter nach oben gehen und sich nicht korrigieren. Aber man konnte einfach nie wirklich sagen, wann das der Fall sein wird. Und die Gefahr ist halt immer, dass man, wenn man da zu früh zu bärisch ist, also zu pessimistisch, dass man dann sehr viele der Wertzuwächse verpasst. Auch Keimling hielt es zum Beispiel in der Studie aus dem Jahr 2016 für am wahrscheinlichsten, dass der S&P 500 bis zum Jahr 2030 nur noch auf 4.200 Punkte steigt. Und ja, mit 50% Wahrscheinlichkeit ging er dann davon aus, dass er auch höher steigt, bis auf 5.700 Punkte sogar. Im Extremfall. Aber man sieht ja, dass bereits jetzt im Jahr 2024 der S&P 500 schon über 5.200 Punkte steht und dass Keimling hier viel zu pessimistisch war und auch daneben gelegen hat. Das heißt, dieses Schiller-KGV ja, ist schon allein deswegen eben mit Vorsicht zu betrachten, weil man da nicht wirklich konkrete Ableitungen daraus treffen kann, wann man eben ein Wertpapier kaufen und verkaufen sollte. Das nächste Problem ist dann auch, dass Market Timing auch ohnehin meistens schief geht. Also Market Timing ist eben das Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren auf Basis von Kurserwartungen, auf Basis von Prognosen. Das geht eben bei aktiven Fondsmanagern meistens schief. Also selbst die schaffen es nicht, das meistens richtig zu machen und liegen dann entsprechend hinter einem Vergleichsindex. Und deshalb ist es grundsätzlich einfach besser, hier kein Market Timing zu betreiben, sondern eine feste Strategie beizubehalten. Wenn man hier jetzt Market Timing betreiben müsste, dann wäre es ja irgendwann auch so, dass wieder ein anderer Aktienmarkt hochbewertet wäre. Also vielleicht sind dann in Zukunft wieder japanische Aktien relativ hochbewertet irgendwann mit einem Schiller-KGV über 30. Und dann wird sich ja auch wieder genau die gleiche Frage stellen. Soll ich jetzt schon verkaufen oder soll ich die Aktien erst in 5 Jahren verkaufen? Und ja, dann stehe ich wieder genau vom gleichen Problem und die Chance wäre ja dann wieder hoch, dass ich dann in dem Fall eben zum falschen Zeitpunkt verkaufe und vielleicht dann einen Großteil des Aufschwungs verpasse. Man könnte hier auch nach einer festen Regel vorgehen und sagen, ich kaufe immer relativ viele der Aktien aus den Regionen, die gerade niedrig bewertet sind. Aber da ist dann das Problem, dass sowas halt auch relativ aufwendig ist für Privatanleger. Da müsste ich ja ständig das Schiller-KGV oder das KGV oder das KBV überprüfen und dann entsprechend meinen Sparplan anpassen und gerade von der Region mehr kaufen, wo das KBV gerade sehr gering ist. Das wäre dann eine Art Value-Investing, was ich betreiben würde, Faktor-Investing. Aber das ist eben sehr aufwendig dann auch für Privatanleger und halte ich deshalb auch nicht für wirklich eine gangbare Strategie. Das dritte Argument, das auch dagegen spricht, hier jetzt zu reagieren und zum Beispiel das Portfolio zu restrukturieren und dann ETFs zu kaufen aus Regionen, die eher günstiger bewertet sind, ist, dass langfristig ich auch eine sogenannte Regression zum Mittelwert an den Aktienmärkten habe. Also wenn ich ein Marktportfolio halte, dann kann das am Anfang sein, dass ich einen sehr hohen Einbruch zum Beispiel erleide und dann erstmal eine relativ geringe Rendite habe. Und dann kann es sein vielleicht, dass sich das Portfolio erstmal nur relativ schwach entwickelt und ich vielleicht dann auch lange erstmal eine geringe Rendite habe. Aber langfristig wird es dann dennoch so sein, dass irgendwann nach schlechten Börsenjahren auch wieder gute Börsenjahre tendenziell kommen und ich dann langfristig mit meiner Rendite immer näher an der Rendite liegt, die eben im Durchschnitt in dem Markt erzielt wurde historisch. Das heißt, wenn zum Beispiel beim MSCI World die Marktrendite bei 7% liegt, dann kann das schon sein, dass wenn ich jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt kaufe, dass ich erstmal hohe Verluste mache und dann lange warten muss, bis ich die 7% erreiche. Aber wenn ich eben lang investiert bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwann dann auch bei den 7% ankomme. Das nennt man Regression zum Mittelwert. Die Verbraucherseite Finanzfluss hat es mal für den MSCI World berechnet, wie lange man da warten muss, um diese Marktrendite zu erhalten, diesen Mittelwert. Und zwar für den Index MSCI World zwischen den Jahren 1969 und 2018, also über einen 50-Jahres-Zeitraum. Wenn ich ein MSCI World Portfolio nur ein Jahr lang gehalten hätte, dann hätte ich im besten Fall eine Rendite von 39,1% bekommen in dem Zeitraum und im schlechtesten Fall hätte ich einen Verlust gemacht von 42%. Nach 10 Jahren wäre im schlechtesten Fall die Rendite noch immer bei minus 2,2% nominal gelegen und im besten Fall bei 15,8% pro Jahr. Nach 20 Jahren hätte ich im besten Fall eine jährliche Rendite von 12,7% erhalten über alle 20 Jahreszeiträume in diesem Gesamtzeitraum von 1969 bis 2018. Und im schlechtesten Zeitraum hätte ich immerhin noch etwas mehr als einen Inflationsausgleich bekommen, nämlich 2,4% pro Jahr. Und nach 30 Jahren wäre es dann so gewesen, da wäre die schlechteste Rendite 4,5% pro Jahr gewesen und die beste Rendite 9,4%. Und nach 40 Jahren wäre die schlechtmöglichste Rendite 6% gewesen und die beste Rendite 8%. Und im Schnitt wäre ich nach 40 Jahren bei einer Rendite von 6,9% gewesen. Das heißt, nach 40 Jahren bin ich dann schon sehr nahe an dem tatsächlichen Marktdurchschnitt, an der tatsächlichen Marktrendite. Das heißt, je länger ich ein Portfolio halte, desto besser wird dann auch meine Rendite und desto geringer auch das Risiko, das ich dann noch eingehe, das Wertentwicklungsrisiko. Ein weiterer Grund, der auch gegen eine Portfolio-Restrukturierung spricht, ist, dass es im Grunde eigentlich auch keine Überbewertung gibt. Denn was meint Überbewertung? Überbewertung heißt ja, dass ein Aktienmarkt aus meiner Sicht zu teuer ist. Aber letztendlich ist der Aktienmarkt ja immer nur so bewertet, wie ihn eben die Menschen gerade bewerten, auf Basis ihrer derzeitigen Meinungen und Erwartungen. Und in dem Sinn ist ja jeder Markt richtig bewertet oder genau richtig hoch bewertet. Da gibt es ja dann keine Über- oder Unterbewertung. Also dieser Begriff ist aus meiner Sicht schon verkehrt. Die Kurse, die ich derzeit am Markt erziele, die reflektieren immer die Risikoerwartungen und die Ertragserwartungen und auch die Inflationserwartungen der Anleger und auch andere Meinungen der Anleger, die damit reinspielen können. Und grundsätzlich ist es ja dann so, dass diese Erwartungen ja auch immer noch besser ausfallen können als in der Vergangenheit. Also zum Beispiel könnte es sein, dass künftig die Zentralbanken die Märkte weiter mit viel billigem Geld fluten und die Zinsen auch wieder senken. Und das könnte dann dazu führen, dass die Marktteilnehmer Aktien als weniger riskant einschätzen und dann eher bereit sind, höhere Preise für Aktien zu bezahlen. Und wenn dann gleichzeitig die Inflationserwartungen auch jetzt nicht ansteigen, sondern ungefähr so wie jetzt bleiben, aber die Marktteilnehmer dann aufgrund der sinkenden Zinsen auch von einer Konjunkturbelebung ausgehen und damit von steigenden Unternehmensgewinnen, dann könnte das dann auch nochmal die Erwartungen an die Aktienkurse anheben. Und die Folge könnte dann zum Beispiel sein, dass das Kursgewinnverhältnis dann noch wesentlich höher steigt als heute. Und der Markt wäre dann in dem Sinn ja nicht überbewertet, sondern das Kursgewinnverhältnis würde dann einfach nur diese Marktverhältnisse widerspiegeln. Also zum Beispiel eine sehr lockere Geldpolitik und die Folgen davon. Und da könnte es dann meiner Meinung nach auch Kursgewinnverhältnisse geben, die noch höher sind als heute. Also man darf da eben nicht vergessen, dass letztendlich das ja immer nur Meinungen und Erwartungen sind der Marktteilnehmer, die durch dieses Kursgewinnverhältnis wiedergespiegelt werden. Und das sind ja keine physikalischen Konstanten, wie wir sie zum Beispiel in der Naturwissenschaft haben. Und deshalb ja, muss man da eben auch zurückhaltend sein, wenn man solche Kennzahlen sich anguckt und die immer mit Vorsicht betrachten. Der fünfte Punkt, der dann noch gegen eine Portfolio-Restrukturierung spricht, ist auch, dass sowas steuerlich nachteilig ist. Weil wenn ich jetzt dann zum Beispiel Anteile an einem MSCI World ETF verkaufe und dafür dann zum Beispiel einen Schwellenländer-ETF oder einen Europa-ETF kaufe, dann muss ich ja die Anteile auch versteuern und das mindert dann auch nochmal meine Rendite. Wenn ich die stattdessen im ETF belasse, dann können die dort weitere Zugewinne abwerfen und die Steuerlast fällt dann später geringer aus. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich die Bewertungen tatsächlich berücksichtigen würde, wenn ich jetzt neu in den Markt einsteigen würde, das heißt, ich verfüge über noch gar kein ETF-Portfolio, dann würde ich den USA-Anteil tatsächlich geringer gewichten und Schwellenländer und europäische Aktien eher höher gewichten. Das würde ich einerseits machen, um eben das Klumpenrisiko USA zu reduzieren und andererseits eben, um jetzt nicht zu viele der teuren Aktien einzukaufen, weil ich glaube, dass ich da die Ertragserwartung von so einem Portfolio, in dem die USA geringer gewichtet sind, tatsächlich erhöht. Also da ist dann tatsächlich mit höheren Erträgen zu rechnen. Aber wie gesagt, das würde ich dann vor allem auf der Klumpenrisiken machen, das Klumpenrisiko USAs. Und der zweite nachrangige Grund wäre dann eben das Bewertungsniveau. Fazit, ich glaube zwar auch nicht, dass es diesmal irgendwie anders ist, also ich glaube jetzt nicht an dieses Narrativ, this time it's different, dass dieses Mal jetzt die Tech-Aktien immer weiter steigen werden. Also ich glaube, irgendwann werden die auch dann mal korrigieren. Und ich sehe die hohen Bewertungen daher durchaus auch skeptisch. Aber ich glaube dennoch, dass eine Portfolio-Restrukturierung da einfach nicht Sinn macht. Denn zum einen könnte ich mit meiner Marktmeinung auch falsch liegen. Und zum anderen ist, wie gesehen, das Schiller-KGV kein Timing-Signal. Und Market-Timing geht eben in der Realität meistens schief. Deshalb würde ich da persönlich ein Portfolio nur aufgrund der hohen Bewertungen nicht restrukturieren. Da sollten dann auch noch andere gewichtige Gründe für eine Restrukturierung sprechen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wie handhabt ihr die teuren USA-Aktien in eurem Portfolio? Schreibt mir dazu mal einen Kommentar auf YouTube oder schreibt mir eine E-Mail an info@buyandhold-podcast.de. Eure Meinung würde mich hierzu interessieren. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein. In Folge 32 habe ich darüber gesprochen, ob man jetzt aus Aktien rausgehen sollte oder die Aktienquote verringern sollte oder vielleicht auch in ein Investment eher mal aufschieben sollte, weil die Wirtschaft in Deutschland und Europa derzeit stark kriselt und die Aktienmärkte zudem von einem Allzeithoch zu einem Allzeithoch eilen. Und in Folge 33 habe ich meine Kritik an Bitcoin näher erläutert. Und in Folge 36 habe ich in 30 Minuten erklärt, wie man sein Geld richtig anlegt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Zum Schluss noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis: Dieser Podcast erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Er dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Der Host übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die er aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trifft. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Mehr Informationen dazu findet ihr in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.